Hallo, herzlich willkommen im letzten Kepler-Salon vor der Sommerpause. Und ich muss feststellen, es wird angenehm heute. Wir werden gut miteinander plaudern können. Und ich freue mich irgendwie drauf, dass es trotz der Hitze so ein gemütliches Format wird und ein stressfreies. Das garantiert, glaube ich, auch mein Gast, der Bernhard Zandl. Und wir plaudern ja heute über das Pflasterspektakel sozusagen auf Aufwärmung. Mein Name ist Barbara Ingfanger. Das ist so ungewohnt, das zu sagen. Ich bin seit neuestem sozusagen die Präsidentin der Freunde des Kepler-Salons. Das ist eigentlich nichts Aufregendes. Wir Freunde vom Kepler-Salon schauen, dass der Ort am Leben bleibt, indem wir ein bisschen Geld aufstellen, das wir dann direkt überweisen. Und wer da dazukommen möchte, hat da die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft auszufüllen und uns sozusagen für den Salon ein Geld zu überweisen. Ist irgendwer neu hier? Okay, dann muss ich schon ein bisschen was erzählen. Also es ist so, der Kepler-Salon findet immer bei freiem Eintritt statt. Also es ist frei zugänglich. Es ist so, dass es ein sehr angenehmer Raum ist, wie ich finde, weil man jederzeit sich was zum Trinken holen kann an der Bar und das durchaus erlaubt ist, einfach auch den Abend bei einem Getränk zu genießen, bei einem Bier oder einer Limonade oder bei einem Gespritzten, das ist alles okay. Wir sind ein neutraler Ort, also politisch neutral. Wir sind zwar gefördert von Stadt und Land, aber ansonsten sind wir sehr unpolitisch. Und was uns wichtig ist, ist, dass wir einfach als Erster immer so ein bisschen einen Theorie-Input kriegen und nachher respektvoll und offen miteinander plaudern können. Und ich persönlich finde, dass solche Orte in der heutigen Zeit auch immer wieder braucht. Ja, was nun ist, es ist so, wir zeichnen die Sachen auf, wie man schon an diesem Equipment sieht, wobei ich nicht gewusst habe, dass ich heute in Kameras blicken werde. Und deswegen ist es total wichtig, dass nach dem Beitrag jeder, wenn er eine Frage hat, bitte ins Mikrofon spricht, weil dann kann man es gut nachhorchen. Und es gibt da ganz eine große Mediathek mit Beiträgen, die man nachhorchen kann, wenn man es zeitlich einmal nicht schafft. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Ich liebe es beim Kochen, beim Putzen, bei der Gartenarbeit. Man kann nie genug Kepler-Salon haben. Ja, wie schon angekündigt, der Bernhard Zandl neben mir ist zu Gast wegen einem Pflasterspektakel. Das fängt am Donnerstag an und findet in der ganzen Innenstadt statt. Wir haben 100 Künstlergruppen und Solo-Artisten aus 30 Nationen da. So viel Zahlen. Die geben 700 Auftritte an insgesamt 40 Standorten. Organisiert, das wird das von der Linzkultur. Und ich freue mich auch recht, dass die Dame, die das macht, heute ist, die Katharina Böhm. Danke, hallo. Wenn es also nachher Fragen gibt, dann kann man die gute Dame da fragen. Sie hat das Programm mitgenommen, das jeder findet hier. Und sie hat organisiert, dass der Bernhard Zandl heute neben mir sitzt. Bevor der Bernhard Zandl jetzt eine kurze Einführung gibt, darf ich ihn nur vorstellen. Er ist in Wien geboren, ist dann irgendwie in die Berge aufgewachsen. Wie das zugegangen ist, wird er uns hoffentlich nur erzählen. Und in den Bergen hat er total viel von Robotern geträumt und hat deswegen beschlossen, er macht Automatisierungstechnik. Das ist Robotics Engineering. Aber das hat ihm nicht gereicht. Er hat irgendwann einmal nach einem Traum festgestellt, da war er 17, er muss jetzt sein Leben dem Zirkus widmen und der Straßenkunst. Und das hat er dann seinen Eltern erzählt. Und da steht auf seiner Webseite wortwörtlich, nachdem er die Reaktion seiner Eltern überlebt, schließt er seine technische Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg ab und absolviert den Zivildienst. Ja, dann haben sie die Eltern beruhigt und dann ist er in die professionelle Ausbildung gegangen, weil, wie ich in der Vorbereitung dieses Abends festgestellt habe, diese Straßenkünstler sind nicht wirklich so Dilettanten oder Leute, die irgendwie auf die Idee kommen, jetzt ein paar Bälle durch die Luft zu schmeißen, sondern die sind eigentlich recht gut alle ausgebildet. Da wird er uns aber dann auch noch was erzählen, weil da kenne ich mich eh nicht aus. Ja, jedenfalls in Madrid, wo er sozusagen die erste Zirkusschule dann absolviert hat, hat er seine Liebe zur Clownerie entdeckt und ist immer mehr in dieses Thema hineingetaucht. Seit 2014 ist er jetzt selbst und unselbstständig als Künstler tätig, ist viel unterwegs und macht viel Produktionen in Österreich. Deswegen liegt da hinten eine Liste auf, wo man sie eintragen kann, damit man dann immer wieder auch live sehen kann, noch ein Pflasterspektakel, weil ich gehe ja davon aus, dass ich alle wieder sehe auf dem Pflasterspektakel. Und an dem Punkt würde ich jetzt einmal eine Pause machen und das Wort sozusagen gleich an Bernhard Zandl übergeben und ihn bitten, nun mehr zu erzählen von dem, wie er lebt, was er tut und wie sein Weg war. Hallo.
Hallo. Ja, ich würde eigentlich gerne ein bisschen unkonventionell anfangen und würde Sie bitten, alle aufzustehen mit mir. Und versuchen wir mal alle gleichzeitig einmal zu klatschen. Ja, sehr super. Und jetzt so. Ja, genau, bitte folgen Sie mir. Das ist eine Qigong-Übung. Das mache ich jetzt nur kurz ein bisschen zur Auflockerung. Mir hilft das total und ich kann es nur sehr weiterempfehlen. Probieren wir es nochmal alle gemeinsam. Und jetzt schenken Sie der Welt das grauslichste Drachengesicht, das Sie drauf haben. Und jetzt in die andere Richtung wieder das grauslichste Drachengesicht. Super. Ja, dann dürfen Sie jetzt wieder Platz nehmen. Danke. Ja, ich habe mich extrem gut. Also, passt das, wenn ich so in Mundart rede? Versteht sie mich da alle? Ja, super. Das trifft sie gut, weil ich habe eh so einen Mühlviertler Dialekt. Und genau, also, jetzt wünsche ich mir, dass ich mich ein bisschen besser vorbereitet hätte. Aber das habe ich gleich als Straßenkünstler gleich am Anfang schon gecheckt, dass das nichts bringt, dass man sich extrem viel vorbereitet. Ja? Weil im Vergleich eben zum Theater, zur Bühne, zur quasi sterilen Theaterbühne, da passiert natürlich auch immer viel Unvorhergesehenes. Aber vor allem in der Fußgängerzone passiert ja eigentlich fast nur Unvorhergesehenes. Und genau, und da habe ich gleich am Anfang gemerkt, dass es besser ist, man bereitet sich nicht ewig vor, sondern man macht einfach mal und genau, probiert es einfach. Was vielleicht interessant ist, die Robotics-Ausbildung habe ich in Neufern gemacht, das ist im Bezirk Rohrbach, da die B127 rauf. Und genau, ich wollte immer, das hat mich total interessiert, die Technik, und bin dann aber drauf gekommen, dass Technik eigentlich in der HTL und als Berufsfeld eigentlich meistens so ist, dass man dann irgendwie eine Maschine baut, ja, die ein Produkt erzeugt, das eigentlich kein Mensch braucht. Dafür gibt es aber dann Werbung, die den Leuten glauben macht, sie brauchen das und kaufen das dann. Und dann wird es wieder weggeschmissen. Genau. Und da habe ich irgendwie gleich nach der HTL, während der HTL-Zeit habe ich schon gemerkt, dass das so eine sinnlose Beschäftigung ist und dass ich das auf keinen Fall 40 Stunden die Woche machen kann. Vor allem da in der Zeit, da war ich so 17, und ich habe daran gedacht, 40 Stunden die Woche im Büro sitzen. Nein, das war halt überhaupt nicht gegangen. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hey, da habe ich meine Tante mal mitgenommen aufs Pflasterspektakel, da habe ich die Straßenkünstler gesehen und habe mir gedacht, wow, das will ich auch machen. Das möchte ich, da möchte ich auch hin. Das habe ich irgendwie damals schon, das hat mich so fasziniert. Und ich habe dann eben gleich, oder eigentlich sogar im Ende der HTL-Zeit, habe ich mir dann gleich gedacht, so, das probierst du jetzt einfach mal. Und habe mich eben da auf die Landstraßen hingestellt. Und habe dann gleich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Und ja, dann habe ich mir gedacht, naja, Zirkusschule, das war doch eigentlich super. Da hat mich der Trauner schon Clearverein. Da sitzen ein paar Leute davon. Das war damals mein Connect, der Mandy, den habe ich getroffen, der hat mich zum Jonglieren eigentlich auch hauptsächlich angestiftet, weil ich habe eben Jonglieren eigentlich nur vom Flosserspektakel kennt und Leute, die Keulen haben, und bin dann am Hauptplatz in Mandy getroffen und dann habe ich gleich auf Englisch angesprochen, weil ich mir gedacht habe, der kann nur, also das kann keiner von da sein. Ja. Und dann haben wir so eine Viertelstunde gemeinsam Englisch geredet, bis dass wir draufgekommen sind, dass wir eh beide aus der Gegend sind. Und genau, und die hat mir dann gleich gesagt, wo sich die Jongleure in Linz immer treffen. Das war damals am Schlossberg oben. Und über die Jongleure sind wir dann zu sogenannten Jonglier-Conventions gefahren. Also das sind so Jongliertreffen, internationale. Und genau, da dort habe ich dann die Jonglier-Szene kennengelernt und auch eben erfahren, dass es Zirkusschulen gibt. Und damals war das schon so, die Leute, die jonglieren, das waren so liebe Leute, so ein angenehmes Umfeld. Und ich habe mir dann irgendwie gleich gewusst, ja, das, ich habe gewusst, wenn ich mir einen Beruf aussuche, dann weiß ich, kann man ich meine, es wird immer, in jedem Beruf gibt es schwierige Zeiten und so, es ist nie leicht, aber irgendwie so das Umfeld kann man sich aussuchen, irgendwie indem man da arbeitet, und ich habe halt eben die Jongleure als so ein herzhaftes, so liebe Leid kennengelernt, dass ich mir gedacht habe, ja, da will ich weitergehen. Und genau, und war dann eben in der Zirkusschule, zuerst bin ich nach Madrid gegangen und war da 2 Jahre, und da sieht man schon das Foto. Das ist in Madrid, das ist also quasi das erste Foto, das ich habe von einem Straßenauftritt von mir. Da in Madrid haben wir die Semaphoros bespielt, also Semaphoro heißt Ampel. Und da haben wir, da spielt man quasi in der Rotphase auf dem Zebrastreifen, hat so 20 Sekunden Zeit für eine kurze Einlage. Und dann, genau, dann kassiert man ab und die Leute strecken meistens eh schon die Hand raus mit dem Kleingeld und man geht dann mit dem Hut durch. Und genau, das ist, wenn man das in Wien probiert, dann ist man nach 10 Minuten von der Polizei verhaftet. Genau, das ist Gott sei Dank in Madrid ein bisschen lockerer. Genau, wir schauen, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ah ja, das war in Graz. Dann habe ich mir als Statue, habe ich gedacht, das probiere ich auch. Und ich habe damals gezaubert und habe immer noch am wenn der was reingehauen hat, habe ich ihm einen Zaubertrick gezeigt, und dann bin ich ganz schnell drauf gekommen, dass es am besten funktioniert, wenn ich einen Zaubertrick schon anfange und wenn es interessant wird, dann wieder zur Statue wird. Und erst wenn dann wieder wer was reinhaut, mache ich wieder weiter. Dann immer, genau, weil vorher habe ich eben das gemacht, ich habe nichts getan, jemand hat was reingehauen, dann den ganzen Trick, quasi dramaturgischer Bogen rauf, wieder runter, und dann hat es viel länger gedauert, bis das wieder wer was reingehauen hat, als wenn ich immer oben gestoppt habe. Genau. Da war ich in Linz. Da kann ich mich so sehr gut erinnern an das. Da war das erste Mal, dass mich eine so verarschen wollte. Darf man das sagen? Also eine Zuschauerin hat sich über mich lustig gemacht, und ich habe dann nicht geredet, und dann hat es mir immer nachgemacht, und ich habe dann den Finger so gehalten, und dann hat es das auch gemacht, und so, oh, das kann ich auch. Und dann habe ich so gemacht und sie auch. Und dann habe ich den Finger wieder weg dann, und sie ist aber so geblieben, und das war irgendwie, ja, in der Situation war es halt sehr lustig, weil dann, wurscht. Das Schöne war, dass das Publikum, dass ich die Sympathie vom Publikum so total gespürt habe, genau, den Support von den Leuten. Okay, da war ich in Spanien in der Zirkusschule, in der Früh beim Aufwärmen vor der Klasse. Das war ein, genau, mein erster Clown, Clown-Nummer mit dem Romeo, der steht da hinten. Genau, das Clown ist was mich auch schon immer fasziniert hat, auch bevor ich zur Zirkusschule gekommen bin. Weil das Spannende bei Clown ist, man setzt sich eben mit seinen eigenen Abgründen und so auseinander. Ja. Vor allem setzt man sich damit auseinander, dass man nicht so perfekt ist und dass er überhaupt kein Problem ist, dass man genau, dass man überhaupt nicht perfekt sein muss. Nur manchmal hat man so diesen, keine Ahnung, irgendwie diesen Zwang, dass man ja nichts Negatives zeigt oder so. Aber genau. Und das ist eben das Schöne bei Clown, wenn man sich da ganz stark auf seine schwachen Seiten konzentriert und die Fehler ganz schön offensichtlich präsentiert. Und genau, ja. Da, das war in Madrid, das glaubt man gar nicht, da hat es teilweise minus 5 Grad und da ist mir die Heizung ausgefallen, da haben wir uns dann in der Früh aufgewärmt für die Akrobatik in vollem Gewand. Wie viel Zeit also haben wir denn nur, dass ich mir ungefähr weiß, wie lange jetzt noch schwafeln darf?
Naja, es ist an sich so, dass es immer so 20 Minuten, 25 Minuten Einführung gibt und dann plaudern wir mit dem Publikum.
Genau, ich habe noch jetzt gerade keine Uhr. Wie viel?
Da oben ist die Uhr, direkt gegenüber. Okay. Von uns. Das ist unser Schummeltitel.
Haben wir jetzt so 10 Minuten?
Ja, ja, überhaupt kein Thema.
Okay.
Wir sind im totalen Entspannungsmodus. Das Einzige, was ich habe einfach schon viel, viel Fragen, aber sonst.
Das war die Abschlussnummer von der Zirkusschule in Madrid, wo ich war.
Genau. Wie viele Personen sind denn zu einer Zirkusschule?
In meiner Klasse waren wir 14.
Okay.
Ungefähr. Also am Anfang waren wir, glaube ich, 16 und zum Schluss waren wir nur 12, durchschnittlich 14. Genau. Und es hat immer nur einen Jahrgang gegeben. Also, und 2 Jahre, also waren es dann insgesamt ungefähr 28. Und in der zweiten Zirkusschule, da komme ich dann nachher hin, da waren 4 Klassen insgesamt. Und genau. Also eine vorbereitende und erste, zweite, dritte. Geht es nicht mehr.
Ja, vielleicht kann ich da meine zweite Frage gleich anbringen. Wie ist es eigentlich so unter Straßenkünstlern? Gibt es da so Unterschiede zwischen den Einzelnen, sozusagen die Jongleure und die Clowns? Oder weil in anderen Berufsgruppen ist es ja so, ich war zum Beispiel auf der Grafischen in Wien. Ja, und da hat sozusagen, da haben die Grafiker schon eine Meinung gehabt über die Fotografen und so. Gibt es da Unterschiede so von der Art und Weise oder so?
Unterschiede zwischen was?
Ja, weil du erst gesagt hast, dass die Jongleure eigentlich total, die Jongleure sind total herzlich und ich weiß nicht, sind die Clowns vielleicht besonders ernst, obwohl sie dauernd lustig sein müssen?
Nein, Clowns sind, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Clowns gemacht. Ich meine, überhaupt, also generell gesagt, finde ich ja so allgemeine, pauschale Aussagen ziemlich blöd. Ja, das war ein Witz. Gut.
Der war zu wahr.
Was ich schon gemerkt habe, ist, dass die Jongleure, die in Österreich kennengelernt haben, ganz besonders lieb waren. Und die, die in der Zirkusschule waren, dann, da waren dann schon ganz unterschiedliche Leute einfach auf der Zirkusschule. Da waren auch nicht nur Jongleure natürlich, da waren ja ganz unterschiedliche Leute und da war es auch ganz sehr facettenreich und genau unterschiedliche Gründe, auch aus denen man auf die Zirkusschule kommt und so, ja. Genau, bei mir war es ja irgendwie Straßenkunst, aber das habe ich da zum Beispiel dann eben in, das ist Lom, also in Lille, da war ich dann nach Spanien, nach Carampa, das waren 2 Jahre, das war eine, also das heißt vorbereitende Zirkusschule und in Frankreich, das war eine professionelle, weiterführende Zirkusschule. Genau. Da in Spanien hat man auch alle möglichen Disziplinen ausprobiert und in Frankreich hat man sich dann gleich von Anfang an auf eine Disziplin spezialisieren müssen. Und ich habe dann Jonglieren genommen natürlich und Objektmanipulation, wie das in Frankreich auf der Zirkusschule so geheißen hat. Und habe dann als zweite noch Handstand dazu genommen, weil, aber das war ein bisschen quasi clandestino. Die Schule hat aus irgendeinem Grund, das muss ich Ihnen jetzt eh sagen, dass das ein totaler Blödsinn ist, aus irgendeinem Grund haben die darauf beharrt, dass man nur eine Spezialität nehmen soll. Aber okay. Es ist natürlich viel besser, wenn man mindestens zwei hat.
Also das heißt, es gibt mehrstufige, also so ähnlich wie Bachelor und Master, gibt es eigentlich auch in der künstlerischen Ausbildung?
Also sozusagen ja, eher in der Straßenkunst. Man könnte das so sagen, ja, genau. Natürlich laufen Zirkusschulen, das gibt es nicht so offiziell, da gibt es ganz so einen klaren Fahrplan, sondern das läuft natürlich immer irgendwo mit. Also mein Bruder zum Beispiel ist auf der Universität, da ist ein Bachelorstudium. Und jede Zirkusschule ist natürlich auch ein bisschen anders, genau. Wo ich da in Lom war, das ist als in Frankreich als Formation professionell, das heißt Berufsausbildung durchgegangen. Und das Schöne war, das ist so ähnlich wie eine Lehrlingsausbildung in Österreich. Und das Tolle war, dass man dann auch bezahlt bekommen hat für die Ausbildung. Das ist natürlich genau besonders hilfreich. Genau, das war dort die schöne Bühne.
Und genau. Ich habe erst nicht gewusst, was Objektmanipulation ist. Weiß nur ich das nicht oder kann oder was das Objektmanipulation? Kannst du es vielleicht nur mal erklären, was das ist?
Ja, jonglieren, genau. Also es ist so, also das, da streiten sich die Geister. Manche sagen, jonglieren gehört zur Objektmanipulation, andere sagen, nein, Objektmanipulation, das gehört zum Jonglieren. Also für mich ist Objektmanipulation die Arbeit mit Objekten auf der Bühne und jonglieren würde ich so definieren, dass das irgendwie was ist, was ich werfe und wieder fange. Und bei der Objektmanipulation muss das aber nicht unbedingt sein, sondern und außerdem konzentriert sich Jonglieren halt ist meistens mit Jongliergegenständen, also Keulen, Bälle, Diabolos, Ringe oder so. Und Objektmanipulation ist einfach breit gefächert, kommt mit allem. Ja, Manipulation ist quasi, wenn ich jetzt, das ist jetzt dieses Glas da, das ist einfach nur da. Und wenn ich jetzt aber das mache, das habe ich manipuliert. Genau. Also im Gegensatz zu einer Installation, eine Manipulation. Ja, es ist nur Wortklauberei. Also klingt gleich professioneller, wenn man Objektmanipulation schreibt. Außerdem ist so, dass in Österreich, ja, wir sind dann ein bisschen, ja, es ist natürlich eine Geldfrage, aber es ändert sich Gott sei Dank gerade was, aber Zirkus ist in Österreich bis jetzt noch nicht als Kunstform anerkannt. Also wenn ich jongliere, bin ich kein Künstler. Genau. Aber ein Objektmanipulateur ist schon ein Künstler. Weil, genau, ja, also ich meine, im Endeffekt, aber das Schöne ist, es gibt jetzt eine Förderung vom BKA, vom Bundeskanzleramt in Wien für neuen Zirkus in Österreich. Das ist echt ein historisches Ereignis vor 2 Jahren gewesen. Und das heißt, es tut sich gerade ganz viel in die Richtung und das freut mich natürlich sehr. Genau, dass da auch jetzt von staatlicher Seite der neue Zirkus eben auch gefördert wird und somit natürlich auch als Kunstform anerkannt. Aber genau, jetzt bin ich ein bisschen in den Zirkus reingekommen, klar, weil wegen der Zirkusschule. Und das ist mir dann eben auch aufgefallen, so im dritten Jahr der Zirkusschule ist mir dann aufgefallen, was mache ich da eigentlich irgendwie so? Und dann habe ich mir immer erinnert, ich wollte immer Straßenkunst machen. Genau, mir ist dann aufgefallen, ah ja, die Zirkusschule, das war gar nicht die Ausbildung für Straßenkunst, überhaupt nicht. Da macht man eigentlich Zirkus, da wird man darauf ausgebildet, dass man in einer Gruppe ein Zirkusstück macht, ein neues Zirkusstück oder Solokünstler. Genau, und dann habe ich ich glaube, das war im letzten Sommer, vor dem letzten Jahr, genau, der Zirkusschule, habe ich meine Straßenshow gleich mal ausprobiert, habe ich mich dann bin wieder auf die Straße gegangen, zwischendurch auch nochmal in Madrid ein paar Versuche schlimme Fehlversuche. Und wir sind in Madrid gleich auf dem Plaza Mayor. Das ist ein ziemlich hartes Pflaster dort. Und wir haben sofort eine super Crowd gehabt. Sofort waren locker 50 Leute in einem Kreis, geschlossener Kreis. Und am Ende der Show, so nach 15, 20 Minuten, waren dann, glaube ich, nur 3 Leute dort. Das war ein bisschen bitter, ja. Genau. Das ist mir dann auch aufgefallen als Straßenkünstler. Also irgendwie dieser Bob Carr, das ist ein ganz berühmter Straßenkünstler, der hat ihm gemeint, mal zu mir, ja, du musst dir denken, die ersten 100 Shows, die du machst, die werden voll scheiße, ja. Also da macht er nichts draus, die ersten 100 Shows, sicher katastrophal. Danach fängst du an, dass du gute Shows machst. Und da muss man einfach durch irgendwie, so genau. Genau, das ist, da war es ja noch eine super Geschichte, das war nämlich in Linz. Da habe ich dann mein Abschlussact, vielleicht geht er mal ein bisschen nach vorne. Auch in Lom, da. Lustiges Foto. Ja, das war das erste Foto der Straßenshow Flying Airplane Circus. Ah, jetzt geht's wieder nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Genau, okay, jetzt wieder mal weiter. Also ich war in Linz und habe mir gedacht, ich habe einen Tag oder 2 Tage frei gehabt und habe mir gedacht, ah, das nützt jetzt die Gelegenheit und probiere mein Abschlussstück von LOM, von dieser Zirkusschule, versucht es, dass ich das in Linz auf der Straße zeige. Und ich habe dann alles vorbereitet, sodass man es auf der Straße überhaupt zeigen kann, weil das war nicht so einfach und habe dann auch jemanden gehabt, der mir den Ton einspielt und so, das war also irgendwie ziemlich kompliziert. Und ich habe das dann alles aufgebaut und habe dann leider vergessen, dass das, ich habe halt da Zeit gehabt am Donnerstagnachmittag, aber habe dann dort auf der Straße feststellen müssen, dass Donnerstagnachmittag die wenigsten Leute auch Zeit haben zum Zuschauen. Und also die meisten Leute sind eben am Donnerstagnachmittag dann irgendwie von der Arbeit nach Heim unterwegs oder von daheim zum Musikunterricht oder irgendwie sowas und haben schon irgendwie so 5 Minuten Zeit, aber sobald sie irgendwie merken, das dauert vielleicht ein bisschen länger, so 20 Minuten, dann geht's leider nicht. Und genau, das war ziemlich... aber das Schöne war, ich habe dann eben versucht, dass ich die Leute zum Stehen bringe und es ist irgendwie nicht und nicht gegangen und irgendwie bin ich echt am Boden angelangt und habe quasi aufgegeben und habe mir gedacht, okay, dann packe ich jetzt zusammen, es bringt nichts mehr irgendwie nach so 10 oder 15 Minuten, aber gefühlten Stunden natürlich. Und in dem Moment bleibt jemand stehen. Und ich freue mich so, dass die Person stehen bleibt, dass ich hingegangen bin und der mir das ganz im Herzen Umarmung gegeben hat. Und auf einmal kommt ein Typ von weiter drüben daher und gibt mir eine Umarmung, weil er das gerade gesehen hat, was da passiert ist. Und im 0,nix war dann der Kreis benannt und die Straßen schon losgegangen. Genau. Das war für mich irgendwie so ein repräsentativer Show auch, wo ich echt viel gelernt habe, wo ich halt gemerkt habe, okay, wenn man ganz unten ist, dann hat es den Vorteil, dass man nicht mehr tiefer fallen kann und dann kannst du nicht mehr nach oben gehen. Genau, wie sagt man, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und das braucht man als Straßenkünstler ein bisschen. Oh je.
Muss man eigentlich, wenn man auf der Straße arbeitet, vielleicht ein bisschen, sage ich mal, jetzt übertrieben leidensfähiger sein, als wenn man im geschlossenen, sicheren Kreis auf einer Bühne ist? Oder was macht den Reiz aus? Was ist das Schöne und was ist das, womit man umgehen lernen muss?
Boah, das waren jetzt ganz schön viele Sachen auf einmal. Also du meinst, wie war das erste, war der Unterschied zwischen der Bühne und
ja, genau.
Und der Straße. Ja, also ganz viele Unterschiede natürlich. Eben die Bühne ist so steril, da kann man alles genau planen und auf der Straße kann man das eben nicht. Da passieren Sachen einfach. Auf der Bühne hat man auch den also scheinbaren Vorteil, dass die Leute nicht weggehen können. Oder schon, wenn sie es nicht interessiert, ja. Genau. Aber das ist natürlich das Schöne auf der Straße, weil das Publikum so ehrlich ist, ja. Total ehrlich. Wenn es mich nicht mehr interessiert, gehe ich einfach. Und genau, aber natürlich auch, wenn ich keine Zeit habe oder so. Also das, ja, man kommt dann irgendwann drauf, dass man es nicht so persönlich nehmen darf. So. Mhm. Und das ist natürlich dann total schön, wenn es mal funktioniert, ja. Wenn dann die Leute bleiben und voll dabei sind und die sind natürlich dann noch mehr Leute anzieht und dann hast du irgendwie so eine riesige Masse an Leuten und alle hören gebannt auf das, was du sagst und danach fühlst du dich wie Superman oder so. Und das ist natürlich auch sehr schön, ja. Es gibt einen ziemlichen Kick.
Wollen wir vielleicht jetzt das Mikrofon ein bisschen ans Publikum geben, damit es Fragen stellen kann? Oder?
Ja.
Oder hast
Ja, machen wir das mal. Ich möchte nachher noch was ganz Wichtiges sagen, kannst du mich dann nochmal daran erinnern, aber dann fangen wir mal mit Fragen an.
Ja? Mhm. Ist das okay?
Ja.
Es gibt schon Fragen. Ja? Einen Moment aufs Mikro bitte.
Vielen Dank für diesen. Für diese Informationen, auch wenn es manchmal nicht klappt mit den Dingen. Mich würde das eine interessieren, in Bezug auf diese Shows oder dieses Zusammenspiel, Publikum und man macht da was, ist das, also woran immer von dieser Hektik der Gesellschaft, alles beschleunigt sich und dann steht da jemand auf der Straße und macht da etwas, was vor 200 Jahren vielleicht genauso stattgefunden hätte können. Und dann will der seine Aufmerksamkeit von mir. Und ich habe da meine ganzen Dinge zu erledigen, die ich mir selbst wahrscheinlich ausgesucht habe. Aber dann ist es schwieriger heutzutage, dass man die Leute aus diesem Fluss herausholt und einmal bleibt einmal 5 Minuten stehen, weil es ist ja auch schon viel. Und dann vielleicht nur 20 Minuten, dann noch mehr. Also, dass man die Leute dann in den Band zieht. Das ist ja auch dann so ein Kunstwerk, dass man das schafft, diese Verknüpfung und diese Verbindung. Ist das schwieriger? Und dann vielleicht auch noch in Verbindung mit dieser Bezahlung und Nichtbezahlung. Mir kommt vor, das ist ein Unterschied, ob jemand für etwas bezahlen kann, aber nicht muss, sondern sich das erst anschaut, sondern ob er für etwas bezahlt und dann sagt, ich erwarte jetzt etwas, ich habe jetzt etwas bezahlt, ich habe mein Geld hergegeben, ich erwarte eine Dienstleistung, du bist mein Produkt oder keine Ahnung. Ist ja auch ein Unterschied. Diese beiden Dinge würden mich interessieren.
Ja, also, danke, Herr Schanz. Also, gut, die erste Frage, also quasi im Vergleich zu früher, ich weiß halt nicht, wie es früher war. Aber ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich leichter war, ja, weil wenn vielleicht rundherum nicht so viel passiert, ja, dann ist man schnell mal eine Attraktion, ja, wenn man überhaupt einmal wohin kommt, wo einem die Leute nicht kennen oder so. Und momentan ist es wirklich gar nicht so leicht. Vor allem eben das, man muss dann den richtigen Zeitpunkt finden, weil ich habe eben gemerkt, es hängt ganz stark von Zeit und Ort ab. Man braucht Leute, die nichts zu tun haben, Konkretes. Und genau, darum sind Touristen natürlich ideales Publikum, weil die einfach da sind und nichts tun. Man kennt das auch an der Geschwindigkeit, mit der die Leute gehen. Wenn man auf der Straße einfach nur ist und schaut, dann sieht man bei uns oft die Leute total hektisch, alle rennen herum. Das ist unglaublich. Machen Sie das mal, gehen Sie mal ganz langsam durch die Stadt. Je langsamer das man geht, desto mehr wird man auch, ist man plötzlich erregt man Aufmerksamkeit auch, dadurch, dass man sich nicht bewegt. Das ist immer der Kontrast, der zählt. Gut. Beantwortet ist die erste Frage.
Und das eine wäre dann noch mit dem Geld. Jemand hat bezahlt und jemand kann bezahlen. Ist da ein Unterschied für Sie?
Genau, also das ist natürlich, das Thema Geld ist natürlich total, macht natürlich eine Show von Grund auf anders. Bei einer Straßenshow, wie sie einfach normal auf der Straße oder vor allem beim Pflasterspektakel, da werden ja die Künstler auch nicht bezahlt. Da sind die Shows natürlich drauf, oder nicht alle, glaube ich, oder manche, ich weiß das nicht sicher, aber bezahlt wird keiner beim, also nur dieses Hutgeld und meine, ein Taschengeld quasi für die Verpflegung oder so, ja. Und genau, das heißt, natürlich baue ich dann die Show von Grund auf darauf auf, dass ich dann von den Leuten möglichst viel Geld aus ihren Geldtaschen in meinen Hut kriege. Ja. Und das ändert natürlich an der Kunst sehr viel. Ja.
Das machen Sie auch? Oder wollen Sie das eigentlich gar nicht?
Also es kommt darauf an, bei welcher Show. Ja. Also das, was ich zum Beispiel jetzt beim Pflasterspektakel zeigen werde, heißt Telefonterror, das Stück. Da geht es mir nicht ums Geld. Genau. Das, ja, da bin ich schon gespannt, wie viel dann reinkommt und so. Aber ich habe immer eine andere Show, Flying Airplane Circus, da geht's auch, natürlich geht's immer nicht nur ums Geld, ja, aber
Also es gibt Stücke, wo es um ein Anliegen oder um eine Botschaft geht, kann man es so sagen, und eins, wo es einfach darum geht, dass man schon von was leben muss, oder?
Genau, ja, genau. Oder natürlich, das Schönste für mich ist eigentlich, wenn es ein... also dieses Stück, das ist natürlich auch nicht generell so, aber bei meinen zwei Stücken ist das eine schon. Natürlich ist es nicht nur wegen dem Geld, weil es macht auch Spaß. Und mir macht es Spaß und den Leuten macht es Spaß. Und es bringt die Leute zusammen, ja, verschiedenste Leute, die plötzlich miteinander zu tun haben. Das ist auch, also es hat ganz viele Sachen natürlich, die auch noch dazukommen, aber es ist halt bei einer Straßenshow so, man muss den Leuten immer wieder sagen und sich darauf vorbereiten, dass dann zum Schluss um Geld geht. Weil wenn ich das nicht mache, dann laufen am Schluss einfach alle weg. Also man muss die Leute schon, es ist zwar freiwillig, aber man wird schon immer wieder darauf hingewiesen und im Endeffekt macht das natürlich einen Unterschied. Aber das wissen Sie eh schon, dass dann am Schluss heute ein Hut rumgegeben wird. Wissen Sie was? Heute machen wir es gratis.
Du hast erst gesagt, ich soll auf keinen Fall vergessen, dich zu erinnern, dass du was Wichtiges zu sagen hast.
Genau. Ich würde nur reden von den Hürden des Straßenkünstler-Daseins. Das ist mir total wichtig, dass ich das heute Ihnen sage. Entschuldigung, in diese Richtung drehe ich mich so selten, da ist irgendwie diese Wand. Ich habe heute noch ein bisschen recherchiert, weil ich mir gedacht habe, ich möchte keinen Blödsinn erzählen und habe eben, vor allem wenn man sieht, also der Text, ne, fängt man an mit: seit über 30 Jahren gehört Straßenkunst zu Linz. Genau, und also es ist so, Linz und die Straßenkunst. Man merkt ja, dass Straßenkünstler, ja, das stimmt, beim Pflasterspektakel, und danke wirklich für die Organisation, das ist ein sehr schönes Festival. Aber man merkt halt so die restlichen 362 Tage im Jahr, wird nicht so viel Wert gelegt auf Straßenkunst. Also nicht jetzt von den Leuten, ja, aber von der Behörde oder von dem im neuen Rathaus, wenn man zum Beispiel eine Straßenkunst Bescheid haben will, ja, damit man die Erlaubnis hat, da einmal zu spielen, da kommt man sehr schnell drauf, dass Straßenkünstler eigentlich von Seiten der Stadtverwaltung nicht sehr erwünscht sind. Ja. Zumindest hat man den Eindruck. Weil meine Kollegin hat das heute so schön gesagt, man sollte nicht Behörde heißen, sondern Behürde. Also wenn ich mir das alles anschaue, ich sage es Ihnen, also zum Beispiel eine Hürde ist, man kann einen Straßenkunstbescheid nur beantragen, also beantragen schon per E-Mail auch, aber nur abholen persönlich zwischen 8 und 9 Uhr im neuen Rathaus. Ja? Wenn jetzt, man jetzt zufällig im Stau steht oder wenn man zufällig am Samstag spielen will, weil am Freitag und unter der Woche kannst du es in Linz, ist nicht so gut am Samstag. Das heißt, ich muss schon am Freitag das beantragen. Das heißt, ich muss eigentlich schon am Donnerstag anreisen, damit ich am Freitag um 8 Uhr am Rathaus sein kann, dass ich die Bescheinigung kriege für Samstag. Also wenn man nicht in Linz wohnt, ja, dann also und internationale Leute, ja, die vielleicht auch noch nicht gut Deutsch kennen, ja, die haben keine Chance, ja, dass das irgendwie machen. Ja. Und dann habe ich noch geschaut, es kostet nämlich auch, man darf nur einen Tag pro Woche, das war früher anders, vor ein paar Jahren waren das noch 3 Tage, jetzt ist es nur mehr ein Tag. Dann hat das früher gekostet 10 Euro, dann waren es 12 Euro, 13 Euro, 16 Euro und seit ein paar Monaten hat es wieder eine kleine Steigerung gegeben. Jetzt kostet es nicht mehr 16 Euro, nein, es kostet über 50 Euro für einen Tag in Linz auf der Straße spielen zu dürfen, weil Linz ist ja so eine super Straßenkünstlerstadt, da verdienen die ja sicher irre viel. Oder ich weiß, keine Ahnung, ich meine, ich frage mich, wer das bitte entscheidet und welche Kräfte sich da gegen Straßenkünstler richten, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass man das so organisiert, ja.
Ist es, also erst habe ich ja, also in den Ausführungen von Paris, war es ja so, dass sozusagen erzählt worden ist, dass in Paris üblich ist, dass bei roten Ampeln sozusagen da eigentlich auf der Straße Kunst gemacht wird oder Straßenkunst gemacht wird und dass das akzeptiert ist und dass das in Österreich nicht so geht. Ist es, gibt es sozusagen Unterschiede von der Kultur in der Akzeptanz der Straßenkunst und so? Dass man, das spürt man da was so auch so von, man sagt ja, dass die Schritttempis in den Städten auch unterschiedlich sind. Gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, woher das jetzt rührt, dass diese Veränderungen gibt in Linz. Man hängt sicher mit vielen Diskussionen der letzten Monate zusammen aus unterschiedlichsten Gründen, ja. Aber die Frage ist auch, ob es bei uns einfach nicht so üblich ist, so wie Zirkus. Bei Zirkus sagt man, die Schweizer gehen 1 bis 2 Mal im Jahr in den Zirkus, bei denen ist es Standard und das gelernt und das hat man gern. Und die Frage ist, wie
es... Es ist halt wahrscheinlich auch deshalb nicht üblich, weil das halt auch...
Dass er sich spielt.
Weil das wird sich gegenseitig... also wenn man mal was schwer macht, dann wird es nicht üblich und dann... Also von Seiten des Publikums habe ich das zum Beispiel nicht gemerkt. Ja. Also ich merkte, wenn ich in Linz spiele, dann sind die Leute froh um die Künstler. Und auch, wie ich kann mich erinnern, wie ich nach Wien gekommen bin, das erste Mal Wienwoche mit meinem damaligen Hauptschullehrer, der ist als erstes mit uns zum Stephansplatz und hat gesagt, da schaut euch die Straßenkünstler an, das ist die Großstadt. Und wow, ja, das war echt schön. Aber mittlerweile gibt es am Stephansplatz keinen einzigen Straßenkünstler mehr, weil das ist verboten. Es gibt nur noch Leute, die dir für teures Geld Opernkarten und Abendessen andrehen, ne? Und Touristenabzocke. Aber die legale Touristenabzocke, quasi die kommerzielle, ich weiß, keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich ja schade. Damals hat es die Ursula Stenzel gegeben, die mittlerweile bei der FPÖ ist und Bezirkshauptfrau des ersten Bezirks. Und die hat so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich nicht offiziell, aber so unter Anführungsstrichen jetzt den Krieg gegen die Straßenkünstler aufgerufen. Ja. Oder sie hat zum Beispiel gemeint, ja, Straßenkünstler, das sind verkleidete Bettler. Und gut, das wirft natürlich dann, ist ja schon ein interessantes Statement. Genau, und ja, also man merkt, auch in Wien ist zum Beispiel so, wenn man in Wien Straßenkunst machen will, außerhalb vom Baskers Festival, das es dort gibt, dann muss man einen Monat vorher das beantragen, dann kann man das am letzten Montag des Monats abholen, am Vormittag. Zwischen 9 und 12 Uhr am letzten Montag des Monats. dann braucht man alle amtlichen Lichtbilderausweise aller Beteiligten dieser Straßenkunstgruppe, ja, und kann mit diesen Lichtbildausweisen dort eine Platzkarte, sogenannte Platzkarte, abholen. Und die Platzkarte zeigt einem dann 10 bis 15 verschiedene Orte, an denen man 2 Stunden spielen kann, an verschiedenen Tagen in einem Monat. Also die Behörde wählt quasi willkürlich irgendwelche Zeiten aus und weiß natürlich genau, wann ich Zeit habe und so. Ja. Oder wenn es regnet zum Beispiel, wenn es regnet und in Linz, ich kaufe mir für 50 Euro den Bescheid, dann regnet es, dann ja. Oder ich meine, ich denke mir noch für wenn man jetzt schon Erfahrung hat in Straßenkunst, ja, wenn ich weiß, okay, ich mache eine coole, gut, ich weiß, meine Show ist gut und ich kann damit Geld einspülen. Dann ist diese Überlegung wert, ob ich mir das kaufe, ja? Diesen Bescheid. Aber
sonst ist es schwierig abschätzbar.
Wenn ich jetzt ein neuer Straßenkünstler, das macht für den Straßenkünstler Nachwuchs das fast unmöglich, ja. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich in Linz das ausprobieren will, ja, 50 Euro zahlen muss und nicht damit rechnen kann, dass die Leute was in den Hut hauen, weil ich einfach noch, ja, ein bisschen Erfahrung sammeln muss.
Wir haben da hinten haben wir eine Frage. Ja.
Ich habe zuerst 2 Statements und dann eine Frage. Wenn die Frage nicht passt, weil es thematisch schon abgehandelt worden ist, tut es mir leid, aber ich bin erst 10 Minuten da, aber das, okay, Thema interessiert mich. Das erste Statement ist, wahrscheinlich ist nicht der Magistrat oder die Beamten böswillig gegenüber den Straßenkünstlern, sondern die Geschäftsleute sagen einfach, wir wollen keinen Lärm haben vor dem Haus, und viele Straßenkünstler sind Musiker und die Geschäftsleute oder auch deren Kunden fühlen sich dann durch die Musik, die dauernd die gleiche ist, gestört, und deswegen, glaube ich, verhindern sie es, wenn ich es recht verstehe. Also viele Geschäftsleute sind einfach da dagegen und nicht unbedingt nur die Politiker, okay, oder die Beamten. Das zweite ist, Straßenkunst hat mich vor über, ich glaube, 25 Jahren so fasziniert. Da war einmal in Linz am Hauptplatz eine Aufführung von einer Schweizer Gruppe, die hat geheißen, das weiß ich jetzt noch, Karlskönne Gassenschau. Und das waren so Akrobaten und Schauspieler und weiß nicht, was man nur sagen soll, Universalstraßenkünstler. Und die Aufführung war so klasse, dass ich dann extra, nachdem ich es in Linz gesehen habe, nach Schweiz, nach Zürich zum ETH gefahren bin und mir die nur mal angeschaut habe, weil mir das so begeistert hat. Und ich habe sonst, ich gehe gerne ins Theater und so weiter, aber ich habe kaum eine Theateraufführung in meinem Leben gesehen, die mich so begeistert hat wie das Straßentheater da. Also ich freue mich deswegen auch schon wieder auf das Pflasterspektakel, inklusive Ihnen. Und die Frage war von mir, ich habe schon gehört von so Pflasterspektakel-Teilnehmern oder dann in der Presse, dass Linz und generell Österreich eher ein schwieriges Pflaster ist, weil das Publikum nicht so spendenfreudig ist. Entweder von der Mentalität oder von der Gewohnheit her. Haben Sie, das ist jetzt meine Frage, haben Sie da Erfahrungen, in welche Länder die Leute wie spendenfreudig sind und ob es da grobe Unterschiede gibt?
Danke.
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich ja, also das mal allgemein überhaupt nicht sagen kann, weil ich ja nur meine eigenen Erfahrungen habe. Und aber also meine Show funktioniert in Österreich sehr gut, ja. Genau. Ich habe gehört, dass es anscheinend in der Schweiz noch besser geht. Genau. Ich habe gemerkt, es kommt ganz darauf an, weil das Publikum einfach in verschiedenen Ländern ein bisschen anders tickt. Und man muss dann lang genug dort sein, um herauszufinden, wie man es richtig anstellt. Und dann kann, genau.
Ja, vielleicht, der Herr war schon relativ lang, aber vielleicht, dass man dann, achso, ja, Entschuldigung. Ja. Ja, bitte, auf jeden Fall, genau richtig.
Katrin Böhm, ich bin von der Organisation vom Pflasterspektakel. Wir haben also zum Thema Freigebigkeit des Publikums, wir kriegen ganz viel Feedback natürlich auch von den Künstlerinnen und Künstlern und eigentlich durchwegs auch das Feedback, dass es in Linz sehr gut funktioniert. Wir haben beim Pflasterspektakel jetzt beim Festival selbst zum Beispiel auch eine Geldwechselstation fürs Publikum, dass sozusagen das Publikum dann auch größere Scheine wechseln kann. Also das sind so Services, die es natürlich auch leichter machen. trotzdem muss man sagen, es ist ein Unterschied, ob jetzt ein Pflasterspektakel ist, ein Straßenkunstfestival, das einen gewissen Rahmen bietet, wo Leute hinkommen, die Zeit haben, die herkommen, um sich das anzuschauen und sich Zeit dafür nehmen, oder ob jetzt einfach wirklich normaler Betrieb ist in der Linzer Innenstadt. Und da merkt man manchmal schon, also wir erleben es dann auch, dass Künstler manchmal nur länger in Linz bleiben und dann halt nachher nur auftreten. Und dann ist schon oft so, dass die einfach auch nicht den Hut haben, wieder am Festival. Das ist dann auch nochmal so.
Und beim Festival wird ja auch kommuniziert. Also es steht ja teilweise drin, Hutgeld nicht vergessen, oder so, damit irgendwie...
Genau, und wir machen es auch über die Medienarbeit und versuchen da... Und das funktioniert aber seit 30 Jahren in Linz sehr stark, dass man da auch das Publikum über diese Thematik informiert. Genau.
Danke.
Was mich interessieren würde, ist, wie man sich diese Berufung eigentlich leisten kann. Es sind ja doch viele Entbehrungen und damit auch die von dem, was Sie vorher gesagt haben, dann war nur eine Person da, aber die eine Person hat es dann ausgemacht, das war es wert. Und dann ist eine Dynamik entstanden. Was ist so Ihre Mission dahinter, um diese Schmerzen tragen zu können, beziehungsweise eben dann auch Leuten sowas mitzugeben und einfach zu sehen, okay, das ist eine Bereicherung für Sie. Und die dritte Frage ist, wie schaut es aus mit dem Nachwuchs? Ja. Würden Sie es empfehlen, dass junge Leute das machen? Ist ja doch auf der einen Seite Technik und toll und MINT-Fächer und es geht in die Richtung und alle müssen in die Richtung gehen. Ist es wirklich das oder...
MINT-Fächer?
Ja, Mathematik, Informatik und so weiter. Ja.
Also ich glaube, also empfehlen, ja, also ich glaube, man muss schon dafür brennen irgendwie so, ja, sonst macht man es nicht. Aber das, was ja so super ist, man lernt ja so viel über sich selbst, weil das habe ich so herausgefunden auf der Straße, es geht nur darum, dass man sich selbst, also wenn ich auf der Bühne stehen will und mit mir selbst nicht im Rennen bin, dann geht's nicht. Weil das Bild, was ich, wir haben ja alle so ein Bild von uns selbst, ja, und das Bild von uns selbst soll ja möglichst schön sein. Und die anderen Leute sollen alle möglichst ein schönes, auch also eine schöne Vorstellung von dem Bild haben, das ich von mir habe. Also,
Sie wollen nicht provozieren,
nein, ich meine,
die Mission ist einfach, die Leute aus dem Alltag herauszuholen und ihnen eine gute Zeit zu geben, oder...
Achso, die Mission, ja, ich keine Ahnung, was ich für eine Mission habe. Also das eine war mal irgendwie so, es geht irgendwie ein bisschen darum, einfach zu spielen mit den Leuten. Ja. Und auch einmal dieses Medium überhaupt kennenzulernen und mich darin bewegen zu können und das zu lernen. Das war eigentlich die Mission von meiner ersten Straßenshow, Flying Airplane Circus. Und mit dieser Erfahrung, die ich da gesammelt habe, möchte ich natürlich weitergehen und schauen, was braucht denn die Fußgängerzone und schauen, wie kann ich einen Beitrag zur Gesellschaft auf diese Art und Weise leisten. Und mit so einem Erlebnis auf der Straße, das ist schon irgendwie... Ich finde es eine extreme Bereicherung. Vor allem, wir spielen ja alle gerne. Jeder Mensch spielt gern und das macht man im Prinzip. Es ist ein Spiel.
Okay. Und das Leisten? Heißt das, man reist von einem Ort zum anderen oder ist.
Ja, das Tolle ist, ich bin irgendwann draufgekommen, wenn man, also ich meine, ich habe auch keine Kinder, aber wenn man eben draufkommt, was man alles nicht braucht, nämlich kann, also die ganzen Sachen, die man sich ja. Also wenn man draufkommt, man braucht keinen Fernseher, kein starkes Auto, kein Pipapo, dann kommt man drauf, dass das Leben eigentlich total billig ist. Man braucht überhaupt nicht so viel. Und genau, und dadurch ist das dann auch gar nicht so schwierig, dass man von mit wenig Geld rauskommt.
Okay. Vielen Dank.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar seit dem Abschluss in Frankreich von dieser Zirkusschule für Fortgeschrittene. Wie viel müssen Sie jetzt täglich trainieren, dass Sie fit bleiben oder auch von der Geschicklichkeit her da dran bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, ich merke schon, zum Beispiel Handstand ist was echt sehr regelmäßiges Training braucht. Beim Jonglieren habe ich Gott sei Dank irgendwie, meistens sind natürlich die Sachen, die ich auf der Straße zeige, schon sehr gefestigt. Das ist so, wie wenn jemand einfach ein Musikinstrument spielt. Und wenn man das schon lang macht, dann geht's einfach. Also der Körper kann es, man braucht dann nicht mehr drüber nachdenken.
Wie Radfahren.
Genau. Genau, ja. Und ja, aber eigentlich seit ich, also ich habe dann vor 2 Jahren zum Meditieren angefangen. Habe sowas gemacht, das heißt Vipassana Meditation. Das kann ich eben echt sehr empfehlen. Und das ist, also das ist quasi einfach, man trainiert oder man setzt sich mit seinem eigenen Geist auseinander. Und das macht man beim Jonglieren, ist ja total spannend, weil man sie, also man lernt, wie man lernt beim Jonglieren. Man hat eine sehr komplexe Aufgabe, man muss verschiedene Bewegungen sehr schnell hintereinander schaffen und sehr präzise. Und ich muss das dann zerlegen und dann wieder zusammensetzen. Und also einzelnen Bewegungen üben, und wenn ich die gelernt habe, dann kann ich den nächsten Schritt machen und so. Und man lernt, wie man lernt, aber nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Und beim Meditieren habe ich mich mit dem Geist auseinandergesetzt und habe in einem 10-Tages-Kurs, wo man 10 Tage lang schweigt und einfach nur beobachtet, den Körper und die, am Anfang die Atmung und dann den Körper, und das hat meinen Geist so irgendwie geschärft, dass ich nachher einfach die extremen Auswirkungen gemerkt für mein Training und brauche seitdem nur mehr ein Drittel von dem Training, das ich vorher braucht habe. Das hat, weil ich einfach effizienter und konzentrierter arbeite und nicht mehr so viel Unkoordiniertes dazwischen habe und so, genau.
Aber die Meditation muss man auch üben, oder?
Die Meditation mache ich jetzt da jeden Tag, genau. Aber ja, das bringt mir so viel Einsparung im Rest. Aber es ist leider, also ich meine, ich liebe es zu trainieren, und in der Zirkusschule war es so ein bisschen ein Muss auch, weil da hast du die ganze Zeit nur trainiert. Aber jetzt jetzt genieße ich es total, weil ich jetzt seitdem das halt mein Beruf ist, da sind so viele andere Sachen dazukommen, muss ich jetzt um diese ganzen bürokratischen Aufgaben kümmern, die Logistik, um die PR, also ich mache ja lauter Arbeiten, das eigentlich ein ganzes Team erledigen sollte. Und genau, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja.
Wie viel Zeit bleibt da fürs Training übrig?
Ja, also das kann ich nicht so genau sagen, aber wenn ich in einer Probenphase bin, dann trainiere ich sicher 1 Stunde am Tag. Genau. Sonst, also zusätzlich zu den Proben. Und sonst kommt es drauf an, also genau.
Ich hätte nur eine zweite Frage.
Ja, der Herr hat dann noch eine.
Wie lang ist die Entstehungsgeschichte von einem ganzen Programm, von so einem Stück insgesamt?
Ja, das ist echt schwierig zu sagen, weil das ist von jedem Stück natürlich unterschiedlich, und das Stück entsteht so lange, es gibt. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich kein Stück habe, das so sich überhaupt nicht mehr verändert. Ja. Also es ist eigentlich ein ständiger Prozess. Aber der erste Prozess, bis dass man was hat, was Gutes und Eingespültes, dauert es mindestens, also unter einem halben Jahr geht es, glaube ich, nicht.
Entschuldigung, das Mikro war da.
Mich würde da interessieren, wie es für Sie das ist, weil ich vorhin gesagt habe, die Stadt oder diejenigen, die zuständig sind, da wirkt es so, als wäre das keine Kunst für die. Sehen Sie das selbst als Kunstform? Wenn ja, was ist das also was steckt dahinter? Ist das dann, wie man es manchmal glaubt, okay, Platzspektakel, da gehe ich hin, da werde ich entertained, da werde ich unterhalten, aber ist da noch doppelter Boden, ist da noch hinter dem Vorhang noch was, wo man eigentlich sagen kann, okay, das ist ja eigentlich politisch sogar, oder das hat eine Botschaft, eine Message, eine da wird was transportiert von anderen Ländern, ich reise herum und hab was zu erzählen über Europa zum Beispiel. Oder ist das einfach nur ein Stück und das ist es? ist da für Sie noch mehr dahinter? Oder ist für Sie, haben Sie eine Botschaft, die Sie verbreiten? Eine gute Botschaft, eine positive Botschaft vielleicht?
Es waren jetzt mehrere Fragen, gell? Aber so, das eine ist die Botschaft einmal?
Ja, ich frage mich, also Gegenfrage, gibt es irgendwas, was keine Botschaft vermittelt?
Ja, manchmal ist es ja keine bewusste Botschaft. Man sagt, genau. Mir egal, ich bin ein Entertainer, kann sein. Und einer sagt, das ist meine Botschaft.
Ja, stimmt. Also bei...
Weil sie Kunst, weil sie sagen, ist, ob es eine Kunstform auch ist, das ist dann der
Verknüpfungspunkt. Also, das ist natürlich dann eine allgemeine, das ist sehr, wirft eine sehr breite Diskussion auf, was ist Kunst. Ja. Und also für meinen Augen auf alle Fälle ist das Kunst, aber Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Aber da sind wir bei dem, wo wir am Anfang waren, wo es geheißen hat, dass jetzt eigentlich die Definitionen sich ein bisschen wandeln und dass es einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch strukturell in die Förderbedingungen sich ein bisschen was tut, oder? Also jetzt abgesehen von den Bewilligungen. Und damit steigt ja auch die Anerkennung gegenüber dieser Sparte. Und das war scheinbar in der Vergangenheit nicht ganz so, dass die Jonglage sozusagen dazugehört. Habe ich das richtig verstanden?
Zur Kunst, ja, genau. Genau, das ist eine Definitionssache. Und natürlich ist das jetzt nicht, dass die Behörden sich denken, na, jonglieren, also wenn wer was wirft und fängt, das ist keine Kunst. Sondern ist, natürlich ist, ich meine, keine Ahnung, ist ein Tanz dann eine Kunst? Ist das dann, und jonglieren ist keine Kunst, oder? Ich meine, das ist natürlich, es geht nicht um, die Frage ist, wenn es eine Kunst ist, ja, dann müssen Fördergelder dafür irgendwie herkommen. Dann haben die auf einmal Anrecht auf Geld. Mhm. Und das ist der Knackpunkt. Weil dann sagen die, nein, das ist keine Kunst, weil sonst müssten wir denen was zahlen.
Und ich glaube, dass das auch, also das ist überhaupt die schwierige Diskussion bei der Kunstförderung allgemein, weil es gibt ja so Künstlersozialversicherungen und so, da hängt ja ein bisschen was dann hinten noch nur dran. Oder vielleicht auch in Folge auf Jahre gesehen bei den Bewilligungen. Weil ich glaube, dass man nicht immer sagen kann, wenn es irgendwo spießt am Amt, ja. Das sind jetzt die Leute, die das nicht wollen auf der Straße, oder es wollen die Shopleute nicht, oder es will der Beamte nicht, sondern meistens ist es ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Interessen, das zu dem führt. Und ich glaube, dass gerade die Bettlerdiskussionen der letzten Jahre vielleicht, ja, okay, aber es ist reine Spekulation, es macht keinen Sinn. Die haben da noch, genau, bitte.
War eigentlich schon mal angedacht, nachdem Sie einen technischen Hintergrund haben, irgendwas in Kombination mit Technik zu machen, mit neue Formen der Robotik?
Sie sollten sich das Stück mal am Freitag anschauen.
Okay, werde ich gerne machen. Danke für den Hinweis.
Jetzt müssen wir dann nur mehr wissen, wo es ist. Ja? Also, es ist ja immer so geheim.
Haben Sie vor, dieses Metier bis zu Ihrer Pensionierung oder bis zu betreiben in der Form jetzt oder irgendwas anderes mal später zu machen? Und das Zweite, vielleicht eine Anregung, wenn es jetzt so Probleme gibt mit der Öffentlichkeit oder sowas, habt ihr einen Verband oder eine Gewerkschaft oder tut da jeder Einzelkämpfen beim Magistrat? Ich meine, ich bin selbst Innenstadtbewohner und ich habe auch mal gehabt, ein Lokal, was dauernd seine Musik gespielt hat unten. Ja, bis ich draufgekommen bin, dass eigentlich ein Scheinigarten in der Innenstadt keine Musik hat. Und das hörst aber innen viel lauter als bei außen. Also man sollte immer schon beide Seiten dann betrachten.
Das ist das, was ich erst da gemeint habe, ja. Also wie schaut es mit Interessensvertretungen aus?
Genau, also das ist einmal, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, ja. Genau, also die Straßenkünstler sind alle Einzelkämpfer, kommt mir vor. Und wir haben es irgendwie noch nicht so geschafft, dass wir uns da wirklich zusammenschließen auf genau. Außerdem, als Künstler interessiert dich ja auch nicht politische Arbeit und Organisieren. Also du bist ja Kunst machen. Ja. Ich bin ja nicht dazu, also ich meine, das ist halt immer auch, ja, und ich tue das natürlich, aber für mich ist die ganze Bürokratie und das ganze Organisieren eigentlich ein Mittel dazu, dass ich Kunst machen kann. Und bin halt leider nicht so gut Ich meine, es wäre natürlich, keine Ahnung, aber es gibt eben schon jetzt auch Leute, die das ansetzen. Ja, es gibt zirkusinfo.at ich hoffe, dass sich da was entwickelt, dass man so eine Art unter Anführungsstrichen jetzt Gewerkschaft oder Interessensgemeinschaft eigentlich machen können. Ja. Sie haben noch was gesagt?
Genau,
ja, das, also das weiß man natürlich noch nicht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie es sich entwickelt.
Aber da hätte ich eine Frage, die vielleicht anschließt, so nach dem Motto, wie schaut eigentlich, ist eine ganz banale Frage, weil ich mich ja nicht auskenne. Ich sitze ja jeden Tag in einem Büro, aber wie schaut so eigentlich das Leben aus von einem Straßenkünstler? Wie schaut ein Familienleben aus? Ist man die ganze Zeit unterwegs? Wie ist die Infrastruktur? Hat man überhaupt ein Privatleben oder geht das? Ich meine, oder wie ist das? Kann man das Leben überhaupt ein Leben lang führen, ohne wirkliche innere Passion, also.
Ach ja, das ist echt.
Das ist eine große Frage, gell?
Das muss sich jeder selbst. Ich glaube, das muss ja jeder Künstler für sich wissen. Also es gibt sicher welche, die ja, wo das erleben ist. Also ich bin mit dem El Cotte zum Beispiel mal unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt sicher El Cotte am Pflasterspektakel, der war schon oft. Ein Chilene. Von dem habe ich das Wichtigste gelernt. Ja, ich bin mit ihm unterwegs gewesen nach Avignon. Dann haben wir ihn dort gespielt. Und ich wollte halt die ganze Zeit, ich wollte ihn nicht zu sehr ausfratscheln oder so, aber ich habe halt irgendwie versucht, dass er mir irgendwelche Tipps gibt. Weil er ist ja doch ein sehr guter Straßenkünstler, ist schon, der ist ziemlich erfolgreich ist, ja. Und er hat mir nichts gesagt, außer einen Satz. Versuch nicht interessant zu sein, sondern interessier dich für die Leute. Mhm. Genau. Das beantwortet natürlich jetzt überhaupt nicht die Frage. Aber.
Aber es erklärt vor allem.
Der Kotte zum Beispiel, den müsste man fragen, ne? Der macht das schon lang. Und wahrscheinlich auch noch lange. Also zum Beispiel. Aber ich weiß zum Beispiel, dieser Bob K., von dem ich vorher geredet habe, ein sehr, sehr guter Straßenkünstler, der. Den habe ich letztens getroffen bei der Europäischen Jonglier Convention und da hat er gemeint, nein, er hat vorher so aufgehört, weil er hat jetzt einen Sohn und hat dann noch ein Jahr weitergemacht oder zwei und dann hat er gemeint, nein, es bringt so viel Unruhe ein und er hat jetzt sein Lebensziel geändert, er muss jetzt nicht mehr der beste Straßenkünstler auf der Welt werden, sondern er macht jetzt lieber Kaffee und hat mir einen Kaffee eingeschenkt. Also weil er jetzt bei Veranstaltungen sein Espresso macht.
Was sind die Träume eines Straßenkünstlers?
Also die Wünsche quasi oder die wirklichen Träume in der Nacht.
Bewilligungen, was immer sie haben will, ja. Immer wenn ich einen Platz will, genau den zur richtigen Zeit.
Die Albträume waren dann irgendwie genau die Bewilligungen. Ja. Man kriegt die Bewilligung nicht ein. Läufen alle Leute davon, ohne dass sie was zahlen und dann kommt die Polizei und nimmt dir dein Equipment weg. Ja, keine Ahnung.
Ich habe das Gefühl, die ändern sich bei einem recht oft. Also in der Jugend haben sie sich schon geändert. Jetzt irgendwie, ich glaube, da werden wir noch viel hören. Gibt es da drüben bei dem Publikum gar keine Fragen? Also die sozusagen die rechte Seite ist sehr aktiv, aber der links ist so, da habe ich irgendwie das Gefühl dauernd, ich übersehe wen. Da irgendwo? Ja? Sonst machen wir nur eine letzte Runde und dann.
Ich hätte gern gewusst, wie mobil sind Sie, also das heißt, oder die Frage. Wenn Winter ist, nicht bei uns, arbeiten Sie dann an dem Programm für den nächsten Sommer oder sind Sie dann in der südlichen Hemisphäre unterwegs oder gibt es Kollegen, die sozusagen auf der ganzen Welt unterwegs sind diesbezüglich, um
sozusagen immer vorher, ja, genau.
Weil ich denke, im Winter
treffen Sie alle in Südamerika.
In unserer Klimazone ist es doch sehr schwierig dann. nachdem es sozusagen Einkaufszentren oder dergleichen ja fast tabu sind, denke ich mal, weil die also so eingeschränkt, also eigentlich keine öffentlichen Räume sind und der öffentliche Raum, wie Sie zuerst gesagt haben, ist ja auch schon sehr eingeschränkt, behördlich durch das Stenzel und so. Ja. oder Vorschläge wie Bettelverbot oder so, das haben Sie erzählt. Also man kann ja auch im öffentlichen Raum nicht mehr so viel machen, was man machen sollte oder können sollte.
Genau, im Winter. Ja, es gibt viele Straßenkünstler, die global unterwegs sind. Und also ich meine, ich kenne persönlich halt, hauptsächlich Südamerikaner, die im Winter in Südamerika sind, wo dort Sommer ist. Und im Sommer sind sie dann in Europa oder irgendwo anders in der nördlichen Hemisphäre. Und ich war voriges Jahr in Indien, genau, im Winter. Und habe mir gedacht, ich organisiere von dort aus, schreibe die ganzen Festivals an und mache diese Büroarbeit. Aber das hat dann natürlich weit nicht so gut funktioniert, wie man es gedacht hat. Und es war auch viel mehr Arbeit, als ich mir gedacht habe. Also, genau.
Sind Sie dort
aufgeregt? In Indien? Nein, bin ich dann nie aufgetreten, genau. Aber also, es hätte sich dann zwar die Möglichkeit ergeben, aber ich habe dann überhaupt nichts mitgehabt an Equipment, weil man dachte, ich will mal was anderes erleben. Genau.
Wird der öffentliche Raum weniger? Weil das ist auch so mitgeschwungen in der Frage, finde ich.
Ja.
Ist ein Einkaufszentrum ein öffentlicher Raum?
Für einen Straßenkünstler nicht, oder nicht?
Also das ist aber für einen Straßenkünstler gibt es da Barrieren hinzugehen,
also
oder
hin und
nicht?
Wieder möchte ja ein Einkaufszentrum doch Straßenkünstler haben. Oder dann natürlich meistens solche, die keine Message haben. Also, wenn wir auf das jetzt hinkommen.
Und, unverfängliches Programm eher.
Genau. Und ja, genau, also also manchmal kommt man dann schon in Einkaufszentren, wobei ich glaube, ich bin einmal im Einkaufszentrum aufgetreten, weil das wollen wir von der Schule aus machen müssen. Aber ja. Ja, also der öffentliche Raum wird nicht weniger, weil der ist ja immer gleich viel. Aber die Möglichkeiten dort aufzutreten, man merkt schon, also es ist definitiv um einiges schwieriger geworden. Also das sind einfach Fakten, die Regelungen und Bestimmungen werden zunehmend komplizierter, teurer, schwieriger.
Ich würde sagen, wir machen eine letzte Runde, eine kurze, oder? Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
Mir würde mal interessieren, weil ja auch immer das Wort Zersiedelung auch im Munde ist, in aller Munde ist, wo dann keine Ortskerne mehr sind. Und dann würde mich interessieren, ob es denn überhaupt am Land öffentliche Ballungszentren gibt, wo man überhaupt mit den Menschen so in Kontakt kommt. Stimmt mir schwierig vor, weil heutzutage alle mit dem Auto unterwegs sind, von irgendeinem Einkaufszentrum, und dann wollen die auch keine Straßenkünstler, eher dann wiederum Unverfängliches. Geht man dann wirklich in Ballungszentren? Sind Städte dann eigentlich die Zentren der Straßenkünstler?
Also, darf ich das klar beantworten? Ja.
Und das eine wäre dann noch zum Thema, wird Straßenkunst oder Kunst in diesem ganzen Spektrum, Zirkusse, werden die mehr oder weniger? Wo es ja auch jetzt diese Anliegen gibt, weniger Tiere in Zirkusse und da müssen manche zusperren. Wird es mehr oder wird es weniger? Vom Dasein von einzelnen Menschen, die das machen.
Ja, also Zirkusse, glaube ich, werden oder sind zumindest weniger geworden. Vor allem die kleinen Zirkusse und manche große konnten sich halten. Aber also vor allem der Zirkus hat sich auch total gewandelt. Und Zirkus ist jetzt nicht mehr das, was man Also auch, aber es ist natürlich, hat jetzt ein ganz neues Gesicht und vor allem das Spannende bei Zirkus ist, das ist eine genreübergreifende performative Kunst, in der Tanz mit Theater, mit Zirkus gemischt wird. Und das ist, finde ich, und so wie Straßenkunst, ich finde, das ist eigentlich ist extrem interessant, vor allem weil man wegkommt ein bisschen davon, dass man dass die Künstler, so wie früher bei Tanz und so, reine Interpreten sind und quasi dieses Ballettstück jetzt interpretieren, sondern die Zirkuskünstler im zeitgenössischen Zirkus schreiben hauptsächlich ihre Stücke auch selbst und oder in der Gruppe. Das ist so ein Prozess und wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah ja, neuer Zirkus, genau. Das ist das wird wiederum, also das wird mehr, zumindest in Österreich noch nicht, weil in Österreich langsam auch, jetzt gibt es auch schon eine Förderung, aber vor allem in Frankreich gibt es unzählige Kompanien, in Deutschland auch, gibt es auch einige, es gibt weltweit eine Bewegung.
Ich hätte eine Abschlussfrage. Was kann ich von dir als Straßenkünstler lernen? Was kommt mir in meinem Alltag total super helfen, dass ich irgendwie einen Hauch dieser Straßenkunst, einen Hauch dieses Spieles habe?
Ja, also was ich glaube ich jedem empfehlen kann, ist, wenn man einmal einen richtig miesen Auftritt hat, ja. Also es geht wirklich alles schief und man möchte sich nachher echt nur verkriechen und so. Und das kann man eigentlich auf alles anwenden, dann kann man sich denken, hey, beim nächsten Mal wird es sicher besser. Weil noch schlechter kann es ja nicht sein. Also es geht sicher wieder bergauf. Und wenn es einmal richtig, richtig gut geht und man einen totalen Flow hat und sich dann richtig, eben wie ich vorher gesagt habe, wie ein Superman fühlt, ja, dann kann man sich auch gewiss sein, es wird wieder schlechter werden.
Danke. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Dasein und für den netten Abend und für die Einblicke. Ich werde mir das mitnehmen. Und meditieren werde ich auch weiter üben. Allen anderen darf ich sagen, dass der Kepler-Salon jetzt auf Sommerpause geht und am 13. August wiederkommt. Und zwar um 15 Uhr gibt es das Testcafé. Bei Kaffee und Kuchen wird da über das Thema Tod und Vergänglichkeit geplaudert. Und das soll sehr berührend, befreiend und inspirierend sein. Und es wird dort auch gelacht. Also man braucht da jetzt nicht ängstlich sein. Und wenn jemand das nächste Programm auf jeden Fall und ganz sicher vom Kepler-Salon oder auch vom Bernhard nicht verpassen möchte, dann geht er dort hinten hier und tut sich in die Liste bitte eintragen, weil dann wird er top versorgt von uns. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es bitte weiter und kommen Sie am besten mit Freunden wieder. Und ansonsten haben wir noch bis 22 Uhr in der Bar geöffnet, da können wir noch plaudern und was trinken. Danke. Schönen Abend.
Du, stopp. Was? Eine letzte Sache hätte ich noch ein Anliegen. Und zwar, ich habe ja heute ein bisschen geredet über diese ganzen Behörden, die behördlichen Hürden. Und ich wollte einfach appellieren an alle, die das jetzt hören, auch wenn man es über die Kamera oder über das Nachhören hört, dann bitte einfach, wenn man da einen Vorschlag hätte, wie man das vielleicht den Straßenkünstlern erleichtern könnte, wo man sich hinwenden kann, dass sich da vielleicht was tut, dass ein paar von diesen Hürden vielleicht ein bisschen weniger hoch werden, dann bitte schreiben Sie mir ein E-Mail an bzandl@gmx.at. Danke.